Willkommen zu Slahi, Folge 10. Mein Name ist Bastian Werbner.
Ich bin John Goetz.
Beim letzten Mal haben wir gehört, was die Folter gebracht hat, nämlich...
Nix. Sogar eigentlich aus der Perspektive der US-Regierung das totale Gegenteil.
I just want the pain to stop.
Dann hat er ganze Geschichten geschrieben über sich und seine Freunde.
I came to Canada with a plan to blow up the CN Tower in Toronto.
Und als ich Mohamedou gefragt habe, wie viel von dem, was du da geschrieben hast, ist denn wahr?
None of it is true.
Und irgendwann in dieser Zeit
Where is the tea?
Hat er plötzlich
Why didn't you do this?
Die Stimme seiner Mutter gehört.
Er ist so isoliert, dass er halluziniert.
Yeah, I went like crazy.
They've broken his brain down.
Und da warst du, Couch, klar.
I'm not going to prosecute this guy. I can't be involved in this guy's prosecution.
Und das ist eigentlich, wo der Fall im Prinzip zusammenbricht.
Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo, ein Podcast vom NDR. Und dies ist die 10. Folge. Trauma.
Die amerikanische Regierung hatte jetzt eben die Situation Ende 2003, Anfang 2004. Sie konnte Mohamedou nicht anklagen. Eigentlich musste sie ihn freilassen, aber so richtig, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, niemand wollte die Entscheidung treffen, also hat sie auch niemand getroffen und Mohamedou wurde da einfach vergessen in seiner Zelle. Und in dieser Folge schauen wir uns jetzt zuerst mal an, was Mohamedou da mit dieser Zeit gemacht hat, die er in dieser Zelle hatte, wie er die genutzt hat für sich. Also auf welche Gedanken kommt ein Gefolterter, wenn er mal richtig Zeit hat nachzudenken? Und dann schauen wir aber auch darauf, was hat die Folter eigentlich mit den Folterern gemacht? Also mit denen, die tatsächlich selbst gefoltert haben. Wie geht es ihnen heute damit? Wie gehen sie damit um? Aber erstmal zu Mohamedou. Wie gesagt, er wurde da ja in seiner Zelle quasi vergessen und blieb da. Und dann wurden die Verhöre irgendwann weniger, haben dann ganz aufgehört. Man hat die Haftbedingungen ein bisschen erleichtert.
Every day I wake up same time. And I do my prayer, I do my walk.
Er hat regelmäßig rausgedurft und hat sich sogar so einen kleinen Gemüsegarten einrichten dürfen.
And then I go study, teaching myself stuff.
Hat Spanisch gelernt, genau. Und so viele Videos geguckt, Big Lebowski und so.
Genau.
Also anscheinend dutzende Mal gesehen, Big Lebowski.
Er ist sein Lieblingsfilm, ne?
Ja, ja.
Er hat 5 Bände von einem Lexikon bekommen von seinen Wärtern.
Everything I get my hands on, I read.
Und insgesamt
I made peace with the fact that I will never see the outside.
Hat er sich damit abgefunden, nie wieder aus dieser Zelle rauszukommen. Diese Vorstellung ist natürlich unfassbar, aber Mohamedou hat gesagt, eine gute Sache hatte das, und zwar als ohne Zynismus, nämlich, dass er ganz viel Zeit hatte nachzudenken. Und das hat er getan, vor allem über ein Thema, nämlich diese Rachefantasien, die er hat.
Like killing them in a very, very horrible way.
Also seit er gefoltert worden war, hatte er ja diesen Hass in sich, wenn er an seine Peiniger gedacht hat, an Mr. X und an Dick Sully.
Like killing their families, killing the people they love.
Aber je mehr er darüber nachgedacht hat, desto mehr hat er gemerkt, dass das irgendwie keinen richtigen Sinn ergibt.
Er ist auch in der Situation, dass er keine Möglichkeiten hat, irgendwas umzusetzen, muss man auch sagen. Also, und muss eine Lösung da finden.
And I always ask myself, so where is my revenge going to stop?
Was heißt denn Rache?
What would satisfy me?
Was bringt das mir am Ende?
Also, wie viele Menschen müsste er töten, um den Hass, den er auf sie hatte, wirklich zu besänftigen?
And
dann ist er ja quasi zu dem Schluss gekommen.
Revenge has no end.
Rache hat eigentlich kein Ende. Und dafür musste er nur in die Geschichte seines eigenen Landes gucken, nach Mauretanien, die ja voll von Beispielen war. Also dort war es so.
When you kill a member of a tribe back then in Mauritania,
wenn du jemanden tötest von einem anderen Stamm,
the tribe goes and kill a random person from your tribe. But that tribe has again to take revenge in this could take so many years, you know, killing innocent, random people.
Und am Ende waren jede Menge unschuldige Menschen tot und der Hass war eher noch größer als vorher. Und in diese Spirale wollte Mohamedou auf keinen Fall reinkommen, aber natürlich wollte er irgendwie seinen Hass loswerden und diese Albträume loswerden, die ihn geplagt haben. Die Frage war jetzt also wie.
Ja, und ich glaube, wie du sagst, dass er Zeit hatte, viel nachzudenken.
I kept reading the the Quran, I kept praying.
Meditieren, beten.
Hat auch angefangen zu schreiben über die Folter, den ganzen Wahnsinn, der ihn dahin gebracht hat nach Guantanamo. Und dabei
and then, voila, it was a revelation to me.
Hat er die Antwort gefunden, nach der er gesucht hat.
I don't need revenge.
Nicht Rache ist die Lösung,
forgiveness is better.
Sondern Vergebung. Eigentlich wie damals, als er 5 Jahre alt war und seine Mutter gesagt hat, du musst der Nachbarin vergeben, die deinen Hund getötet hat.
Genau. Er nimmt diese Botschaft von seiner Mutter zu sich und bleibt dann bei ihr.
Und wendet sie jetzt an auf, ja, aus seiner Sicht, diese Monster, die ihm das da angetan haben.
Und das ist, was ihm Trost gibt in dieser unglaublich einsamen Zeit, ne?
Das klingt so einfach, man muss halt vergeben, aber was das für ein monströser Gedanke ist, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet.
Yes.
Ich habe das Mohammedu gesagt.
I give you example that everybody could relate.
Dann hat er gesagt, ich mache mal einen Vergleich.
Let's say you have a partner.
Stell dir vor, du hast eine Freundin.
And you guys went through very bad breakup.
Und die macht so richtig übel Schluss mit dir. Dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du bleibst drauf hängen.
Obsessing about what that bitch did to me.
Oder du sagst, okay,
what that person did to me, I find very horrific. But I need to move on.
Ich muss da jetzt drüber hinwegkommen. Und das schaffe ich, indem ich mir vorstelle,
I'm going to reduce that person to a very small child.
Dass sie ein ganz kleines Kind ist, dem man den Kopf tätschelt und sagt,
this was bad, but I forgive you.
Ich vergib dir. Das war sozusagen seine Strategie, um irgendwie den Hass in den Griff zu kriegen, den er diesen Menschen gegenüber gespürt hat.
That's how I imagine forgiveness. I reduce like this very big Mr. X to a very small child. And then I set you free because I need to go someplace else.
Was er da tut, ist so eine Art psychologischer, asymmetrischer Kriegsführung. Es gibt aber auch so in maoistische Kriegsführung, also dass man immer Territorien abgibt. Also sozusagen, man lässt der Gegner immer so viel Territorien nehmen, wie die wollen. Wenn man Gefangene nimmt, man entwaffnet die, man sagt, ihr könnt da zurückgehen oder ihr könnt bei uns bleiben. Also dieses sozusagen, dieses, die sehr viel Luft geben, also die nicht diese Macht über ihn geben.
Mental meinst du, in seinem Kopf?
Genau. Also dieses Vergeben, das sagt er auch. Es ist billig, er braucht keinen Anwalt dafür. Ne? Und es ist für jemanden, der keine sonstige also Satisfaktionsmöglichkeit hat, keine Gerichte, also kein Urteil gegen die Menschen, die ihm gefoltert haben, keine gesellschaftliche Verdammung. Er hat da nichts.
Und das hat tatsächlich mit der Zeit immer besser geklappt. So gut sogar, dass es Mohammedu geschafft hat, sich mit einigen Leuten da anzufreunden, also mit einigen Wärtern zum Beispiel. Während Mohammedu dann da also Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr in dieser Zelle war und halt irgendwie versucht hat, klarzukommen, ist im Rest der Welt unglaublich viel passiert.
This report shows the direct connection between the policy decisions and legal opinions made here in Washington and the abuses that we saw at Abu Ghraib.
Der Skandal in Abu Ghraib ist aufgeflogen und immer neue Details sind ans Licht gekommen über das Folterprogramm der CIA. Der Irakkrieg ist zum völligen Fiasko geworden.
The main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't.
Und in der Zeit ist die US-Regierung halt immer stärker unter Druck geraten. Und zwar von 2 Seiten. Also von außen, weil im Rest der Welt die Empörung riesig war über all diese Dinge. Aber auch von innen, weil in Amerika Menschenrechtsorganisationen sich dafür eingesetzt haben, dass zum Beispiel die Gefangenen in Guantanamo eben auch ihre Rechte eingeräumt bekommen. Und das hat dazu geführt, dass Mohammedu nach vielen Jahren endlich Zugang zu einer Anwältin bekommen hat.
Er hatte Zugang zu der Anwältin Nancy Hollander, die eine der bester Strafverteidiger der USA ist.
Die hat 2 wichtige Dinge geschafft. Erstens, dass das, was Mohammedu in seiner Zelle aufgeschrieben hat, als Buch veröffentlicht werden konnte. Und dass endlich ein amerikanisches Gericht sich seinen Fall anschaut.
Genau, genau.
Und das ist dann passiert im März 2010. Da guckt sich also ein Bundesrichter Mohammedus Akten an, analysiert das gesamte Material und kommt zum Ergebnis?
Dass es keine Beweise gegen Mahamudu gibt, also für Beteiligung an irgendwelche terroristischen Taten gibt.
Aber irre, wenn man sich überlegt, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Also damals im Frühjahr 2000 gab es im Prinzip schon das Ergebnis.
Also wenn man denkt, wie viel Geld, wie viel Ermittlungskraft, NSA-Abhörgeräte, was es da alles gibt, was sie da verwendet haben. Und am Ende kommen sie zu dem gleichen Ergebnis wie der mauretanische Geheimdiensttyp.
Ja, der da saß, Tee trinkend und Kette rauchend und Mohamedou 4 Wochen lang vernommen hat.
Ja.
Also wir haben das ja in Folge 4 gehört. Und dieser amerikanische Bundesrichter, der dann zu demselben Ergebnis gekommen ist, was hat der dann geurteilt?
Er hat angeordnet, dass Mohamedou freigelassen wird.
Das war 2010. Und was hat die Obama-Regierung dann gemacht?
Die Obama-Regierung hat aber dann danach argumentiert, dass Mohamedou im Haft bleiben muss.
Die haben Berufung eingelegt.
Ich meine, was man sehen muss, ist, dass die Obama-Regierung, also Obama hat sogar während Wahlkampagne-Auftritte gesagt.
We're going to lead by shutting down Guantanamo.
Und ich werde Guantanamo schließen.
I intend to close Guantanamo and I will follow through on that.
Und ist dafür auch unter anderem gewählt. Ja, und er ist total gescheitert damit und er konnte es nicht leisten, dass Guantanamo wieder auftaucht als Thema, dass jemand, der vermutet wird, als Terrorist freigelassen wird.
Und du meinst, dass das der Grund war, warum die Berufung eingelegt haben und im Prinzip wollten, dass Mohamedou da bleibt?
Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, ja.
Und das hat dazu geführt, dass Mohamedou 6 weitere Jahre in Guantanamo war, die meiste Zeit davon in dieser Isolationszelle, in der er war.
11 years. More than 11 years.
Bis zum 17. Oktober 2016. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen. Anfang November 2016, 2 Wochen später, wird Donald Trump zum neuen Präsidenten gewählt.
This morning I watched President Obama.
Trump hat gesagt,
right? Guantanamo Bay, which by the way, we are keeping open, which we are keeping open. And we're going to load it up with some bad dudes, believe me, we're going to load it up.
Wir werden das nicht schließen, wir werden noch mehr Leute dahin bringen.
Gott, das ist mir da nie, also ich habe das, die Rechnung nie gemacht.
Wer weiß, ob er freigekommen wäre.
Genau, absolut.
So the flights start October 17th, midnight, in Guantanamo Bay.
Am 17. Oktober um Mitternacht ging es los und er durfte wieder nach Hause. Nach mehr als 14 Jahren in Guantanamo, ohne Anklage, ohne Urteil. Und in dieser Hinsicht steht Mohamedous Fall symptomatisch für Guantanamo. Insgesamt gab es dort knapp 800 Gefangene.
Ja, und am Ende was. Ich glaube, 24 oder so, die tatsächlich Terroristen waren. Ne?
Ja. Die meisten sind freigekommen, wieder zurück in ihre Länder, nach vielen, vielen Jahren.
Meine Erfahrung mit Geheimdiensten, also so von der journalistischen Berichterstattung, das ist eine relativ gute Formel für die Genauigkeit von Geheimdiensten. Also sozusagen, wie häufig stimmt, was die sagen.
24 von 800.
Ja. Ich sage das jetzt ohne Zynismus, weil die eben nicht mit Beweise arbeiten, sondern nach Möglichkeiten von Beweisen. So, ne?
Vermutungen,
Verdachtsmomente. Ich meine, es gab da auch so einen Koch aus London, ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, der bipolar war. Und als die ihm gefragt haben,
also ich meine, bipolar, quasi eine psychische Krankheit
hat. Eine richtige psychische Krankheit. Und er hat seine Medikamente nicht bekommen. Und als diese irgendwie junge Vernehmer da gehen, daran kennst du Osama Bin Laden, ne? Sagt, ja, ich bin sein Leutnant. Also im Prinzip dieses Phänomen von so bipolar Menschen, die sagen, dass die Jesus Christus sind. Ne? Und er ganz, ja, natürlich, ich kenne den ganz gut und wir haben da alles zusammen geplant und so. Und der Typ, da landete da irgendwie in der schlimmsten Situation in Guantanamo durch seine Krankheit. Ne? Und er war, das hat man dann später bewiesen, er war nie in Afghanistan. Also in der gesamten Zeit hat er als Koch gearbeitet in London.
Als die Militärmaschine mit Mohamedou an Bord dann in Nouakchott in Mauretanien gelandet ist, haben sie eben die Ketten abgenommen. Hinten am Flugzeug ist die Laderampe aufgegangen.
So I step on the ramp And then I just walked. All the pain went away because I saw the sun, the Samaritanian sun. This is where I was born. I cannot mistake that. And I walked very straight.
Und dann kam ein Mann auf ihn zu, das war der neue Geheimdienstchef. Dadahi war mittlerweile im Ruhestand.
He said, how are you, how are you doing, how was the flight?
Und dann ist Mohammedou nach Hause gebracht worden, wo er, es gibt davon Bilder, von hunderten Menschen empfangen worden ist.
One of them has arrived home, Mohammedou Slahi.
Man sieht, dass er völlig überfordert ist mit der Situation. Er lacht so ganz unsicher. Und ich meine, man muss sich das vorstellen. Er kommt da aus 14 Jahren Isolation irgendwie hin und ist auf einmal der Star.
A US federal judge ordered his release and now he returns home to a hero's
welcome. Ja, und jetzt ist er wieder zu Hause, wo alles irgendwie noch war wie vorher, aber alles auch anders, weil seine Mutter tatsächlich gestorben war, während er in Guantanamo war.
I wanted to bury my mother. I wanted to give her the life she deserves. I want to buy her medication.
Und er macht sich auch Vorwürfe.
Had I been here, had I taken care of her, had I given her the right medication, the right doctor, she would be still alive.
Er ist sich ganz sicher, wenn er da gewesen wäre für sie, dann würde sie heute noch leben. Aber jetzt hat er wieder in Mauretanien gelebt, mit seinen Brüdern und seinen Schwestern, Tanten, Onkels, Neffen, Cousins, also ne, der warme Schoß der Familie, wie er es in der ersten Folge genannt hat. Und der einzige aus seiner Familie, mit dem er keinen Kontakt mehr aufgenommen hat, obwohl der ganz in der Nähe gewohnt hat, 5 Fußminuten entfernt, ist sein Cousin, Abu Hafs, Mahfouz.
Nee, wenn Mohammed über ihn redet, also da merkst du so richtig, 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 also eigentlich bei keinem anderen.
Naja, ich habe da lange mit ihm drüber gesprochen. Das hat eine Weile gedauert, bis er sich dann überhaupt geöffnet hat und bereit war, darüber zu sprechen. Aber dann hat er gesagt, naja, mit dem Anruf von Abu Hafs bei mir in Duisburg ging alles los.
Ja.
Der war unvorsichtig genug, um mit dem Satellitentelefon von Osama bin Laden bei mir in Duisburg anzurufen. Und damit hat er mich reingeritten.
Eigentlich also ist er bereit, diese Folterteam zu vergeben, aber sein Cousin nicht, ne?
Jetzt könnte man ja denken, Mohammedou ist zu Hause, Happy End, Story vorbei und so. Aber so ist das nicht. Ich meine, man muss sich schon vorstellen, das sind ja reale Menschen. Die müssen jetzt mit dem leben, was da in Guantanamo mit ihnen gemacht wurde, im Fall von Mohammedou, oder was sie selber in Guantanamo gemacht haben. Im Falle der Folterer. Und das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Lassen wir anfangen mit Mr. X.
I'm good at the bad stuff.
Dem schlimmsten Folterer, den Mohammedou in Guantanamo hatte. Der wurde im Jahr 2004 wegversetzt aus Guantanamo, zurück in die Vereinigten Staaten. Aber Guantanamo hat ihn auch nicht losgelassen.
It starts to sink in after a while.
Ganz im Gegenteil, bei ihm hat eine wahnsinnig intensive Nachdenkphase eingesetzt.
What had been going on.
Erst jetzt, sagt er, aus der Ferne hat er richtig begriffen, an was er da eigentlich beteiligt gewesen ist. Und dafür hat er sich geschämt.
He tried to rationalize, tried to justify.
Und dann hat er versucht, die Folter
in a million different mental acrobatic ways.
Vor sich selbst irgendwie kleinzureden, also nein, die haben das verdient, die sind viel schlimmer, ich habe ja nur gemacht, was mir befohlen wurde. All diese Dinge, die ihm auch seine Freunde immer gesagt haben und seine Familie, wenn er mit denen darüber gesprochen hat. Bis er sich dann eben eingestehen musste.
It was just fucking wrong. No one deserves that.
Es war einfach falsch, was wir gemacht haben. Es war falsch, was ich gemacht habe.
It really bothers me that I've done that to somebody.
Er rief mir vor einigen Wochen an, Mr. X, es war irgendwie, ich weiß es nicht, warum ich um 3 Uhr morgens wach war, aber ich war um 3 Uhr morgens wach und da rief er an und heulte und so guckte irgendwie so ein altes Video von zu Hause an, von wie er so als Kind, er wollte immer ein Superhero sein, er wollte immer so ein Helden sein und er wollte immer für das Gute kämpfen. Und er guckte irgendwie diese Video an, die er da irgendwie gerade von seinem Bruder irgendwie bekommen hat. Und so war so fertig, weil er ist mit solchen guten Absichten angefangen. Und dann sagte er irgendwie, ja, bin nicht das geworden, was ich sein wollte. Also
und dass er nicht wurde, was er sein wollte, das hat er halt da gemerkt in dieser Phase nach Guantanamo, in diesen Monaten, erste Hälfte 2004.
Genau.
That made me feel like I was a monster.
Nein, und das zerbricht ihn.
I mean, fuck.
Mr. X hat dann angefangen zu trinken.
A lot. Like, I would drink like a liter and a half bottle of wine every night.
Und hat im Rausch immer wieder über Muhammadu Slahi geredet.
Over and over and over again.
Und dann, irgendwann im August 2004, ein halbes Jahr, nachdem er aus Guantanamo weggegangen war,
it hit me like a ton of bricks.
Ist er zusammengebrochen. Panikattacken, hat sich eingeschlossen.
And then I was like, okay, that's really crazy.
Hat ernsthaft überlegt, sich zu verstümmeln oder
so maybe you've just completely lost your mind and you just need to blow your brains out.
Sich einfach zu erschießen. Und aus diesem Loch ist er nur rausgekommen mit sehr starken Medikamenten. Seine Ärzte haben ihm dann gesagt, das, was andere Soldaten vom Schlachtfeld mitbringen, hat er sich durchs Foltern geholt, nämlich eine richtig fette posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, und eine ganz üble.
Mr. X hat dann gemerkt, ich komme nur zurück ins Leben, wenn ich für mich eine Frage beantwortet kriege, nämlich
I wanted to know why I did the things that I did.
Warum habe ich, obwohl ich so ein empathischer Mensch bin eigentlich,
capable of very great amounts of love and compassion.
Warum hat sich diese Grausamkeit in mir durchgesetzt?
And it disturbs me though that there was this other thing, right? So why is that there?
Warum war ich nicht stark genug, Nein zu sagen? Und das war ab sofort die Leitfrage seines Lebens. Und er hat einiges ausprobiert, um sie zu beantworten. Zum Beispiel
maybe a painting will help.
Hat er angefangen zu malen.
I was like, I need to do something else except for drink.
Und das hat am Anfang so ganz okay funktioniert, als Therapie quasi, aber auch nicht so richtig. Also hat er sich an der Uni eingeschrieben und hat gedacht, naja, wenn es über die Kunst nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es über den Kopf. Hat dann das Nischenfach Creative Studies studiert und da nochmal die Spezialität Malevolent Creativity, also jene Form der Kreativität, die für Böses eingesetzt wird. Also
everything from like cigarette commercials, right, advertising, creation weapons, mass destruction to torture.
Und er hat dann da Studie um Studie gelesen über Kreativität, viel Psychologie auch, über diese menschlichen Abgründe, die Grausamkeit. Und als ich ihn gefragt habe, hast du eine Antwort darauf gefunden, warum du gefoltert hast?
Yes, I know the answer.
Hat er gesagt, ja, habe ich. Was ich verstanden habe, ist, in jedem Menschen steckt die Fähigkeit zur Grausamkeit.
We are hardwired to a degree for those things.
Und wenn die äußeren Bedingungen stimmen, dann kommt diese Grausamkeit raus. Und in seinem Fall, in Guantanamo, war das so.
We had a situation where America was attacked. Our way of life was attacked.
Amerika war tief verwundet, traumatisiert. Und was darauf folgte, war
the demonization of this perceived enemy.
Dass der Feind dämonisiert wurde.
And then
entmenschlicht wurde.
Subsequently the dehumanization of that enemy.
Er sagt, man sieht das ja, wenn man sich an die Propaganda erinnert aus der Zeit. Also wenn man sich zurückerinnert, wie damals über Muslime geredet worden ist.
You hear people talk about like ragheads and all this stuff and camel jockeys.
Wie würdest du das übersetzen?
Das sind rassistische Begriffe für Araber.
Und das, sagt er, ist auch nicht viel anders als
the propaganda of calling Jews rats.
Juden als Ratten zu beschimpfen.
Right, you're equating them to something non-human and taking away their humanity.
Wenn Menschen ihre Opfer nicht mehr als Menschen wahrnehmen, dann sind sie zu den grausamsten Dingen in der Lage. Und Mr. X hat dafür sich rausgezogen, okay, ich bin keine Ausnahme. Es liegt nicht an mir, das liegt an den Umständen.
Anybody, like I said, I could take a 90-year-old grandmother and if I had the right conditions and flipped the right buttons, I could make her kill babies. Not serious, I... That could happen.
Und So wie er das jetzt gesehen hat, war es also nicht nur seine Schuld, was da passiert ist, sondern auch die der amerikanischen Regierung.
Es fällt mir aber ein über diese Kollektivschuld. Also sozusagen, wenn alle schuldig sind, ist keiner schuldig sozusagen. Also ich will das nicht einfach wegwischen, aber es ist natürlich für Mr. X in dem Moment, es hilft ihm zu sagen, dass alle das können.
Naja, das stimmt schon, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Mr. X es sich leicht gemacht hat. Im Gegenteil, er ist da ja auch nicht stehen geblieben, sondern ist einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, wenn die Umstände schuld sind, die Umstände kann man ja ändern. Und das hat er dann versucht und hat angefangen, Anti-Folter-Kurse zu geben und hat bis heute über 1000 junge Soldaten und Agenten unterrichtet in Afghanistan, im Irak, in den USA, eben im Verhören und hat immer die Botschaft ins Zentrum seiner Kurse gestellt.
Torture is wrong.
Folter ist falsch. Er sagt ihnen,
it's like, look,
Folter ist erstens gegen das Gesetz.
Especially when I have someone say, yeah, we get it, old man, it's against the law. It's like, no, you don't get it. Let me try to help you understand a little bit here.
Aber zweitens fordert Folter auch einen hohen Preis.
Not just to the person that you may not even give a shit about.
Und zwar nicht nur für den, den ihr foltert. Der ist euch vielleicht egal, right? Sondern für euch selbst.
There's going to be a cost on the back end to yourself.
Natürlich kommt es dann auch manchmal darauf, dass er über seine eigene Geschichte spricht. Und dann sagt er diesen jungen Rekruten,
I failed that test in the moment.
Dass er selbst im entscheidenden Moment zu schwach war.
I'll never fail it again. But in the moment, that time, I failed it.
Wir haben über Mohamedou gesprochen, wir haben über Mr. X gesprochen und wie es dann für ihn nach Guantanamo weiterging. Über wen müssen wir noch sprechen?
Über Sydney.
Oh, yeah, that was great.
Die Analystin vom Geheimdienst DIA.
That's a fantastic analyst.
Auch sie ist abgezogen worden aus Guantanamo, in ihrem Fall vom Fall ihres Lebens von Mohamedou Slahi. Und ihr einziger Trost war,
I was doing some amazing work over in Afghanistan.
Dass sie in Afghanistan, wo sie dann hinversetzt wurde, hochrangigen Al-Qaida-Terroristen hinterher schnüffeln durfte.
Helping to rid the world of Hamza Rabia, who was AQ number 3, who was killed December 7th of 2005.
Ihr Leben damals war total monothematisch, ne? Die kannte im Prinzip nur eins, nämlich Arbeit.
Hm.
Nur Al-Qaida, 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 Al-Qaida.
Sie ist total getrieben.
Wie eindimensional ihr Leben damals wirklich war, habe ich eigentlich erst richtig verstanden, als ich sie nach dem glücklichsten Moment gefragt habe,
den sie
in dieser Zeit hatte. Und man würde ja denken, naja, wenn du halt Menschen fragst nach einem glücklichen Moment in Jahren, dann kriegst du normalerweise irgendwie, naja, eine Hochzeit oder eine Reise oder irgendwas, irgendein schönes Erlebnis mit einem Freund oder einer Freundin oder irgendwas.
Ja.
Und die Antwort von Sydney kam wie aus der Pistole geschossen. Sie hat keine Sekunde gezögert.
May 2nd.
Der 2. Mai 2011.
When Bin Laden was killed.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
I literally felt weight lifted off of my shoulders.
Sie sagt, sie hatte richtig eine körperliche Reaktion auf diese Nachricht. Also,
like I literally could breathe. And the exhale was the first time since 9/11 relaxing.
Und dass es ihr körperlich gut ging, dass Osama bin Laden umgebracht ist.
Tonight we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome.
Das ist auch, also finde ich, zeigt, wie sehr sie das für alles verinnerlicht.
Der ganze War on Terror, eigentlich sie ist sozusagen das Sinnbild für diesen Krieg. Sie ist die Kriegerin.
Sie verkörpert alles, was das bedeutet. Mhm. Ne?
The American people do not see their work nor know their names. But tonight they feel the satisfaction of their work.
Als Sydney gesehen hat, dass Mohamedou freigekommen ist,
I was really very ticked off when he was released.
Hat sie es nicht fassen können.
How can he walk free? How could he live a life and be happy?
Für sie war das total unfair.
I mean, where's the justice in that?
Sie war immer noch überzeugt von Mohamedous Schuld.
Because he knew about 9/11.
Und dann sagt sie, okay.
He at least served 14 years in jail. That's something.
Wenigstens hat Mohamedou 14 Jahre hinter Gittern gesessen.
Was it enough? Absolutely not.
Und wenn man sie fragt, was für sie genug gewesen wäre, sagt sie,
death.
Naja, wenn es nach ihr geht, müsste er hingerichtet werden.
I think he should lose his life.
Sydney ist heute immer noch total überzeugt von Mohamedous Schuld, also was sie da auch alles an Vorwürfen wieder aufbringt gerade. Und dann fragt man sie, wie kannst du dir denn so sicher sein? Und am Ende hat sie nichts. Sie hat keine konkreten Informationen, sie hat keine Beweise.
Es ist eigentlich, es tut fast weh, wenn man sieht, dass sie da nichts hat. Also wenn du irgendwie durch diese ganze Prozedere mit ihr geht, also wo sie da erzählt, das ist alles heimlich und dann so, dann flüstert sie und dann, ja doch, ich will es doch sagen und so. Und wenn du am Ende da kommst, zu dieser Schatzkammer, die sie hat von Beweise, dann sagt sie, ja, nee, mehr habe ich nicht.
Da ist nichts drin in der Schatzkammer, die ist leer.
Es ist leer. Das ist auch verblüffend, weil ich habe immer gedacht, sie muss da irgendwas haben. Also muss einen Grund geben, warum sie so überzeugt ist. Ne? Und ich dachte, sie holt irgendwas raus. Irgendwie so ein Laptop, irgendwie Beleg und so, was mich da so völlig verunsichert und so. Ne? Und das ist so der Hammer, dass am Ende, dass sie nichts hatte.
Ja, ich konnte das gar nicht fassen. Ich frage mich bis heute, wie das kommt, dass sie diese Vorwürfe so hart auf den Tisch bringt, ohne was zu haben. Ich meine, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt küchenpsychologisch werde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Fall Mohamedou ist für ihr Selbstbild, für ihre Identität so wichtig, dass sie vielleicht einfach nicht damit umgehen kann, da quasi gescheitert zu sein. Oder da, noch schlimmer, dass quasi von Anfang an dieser Fall eigentlich, dass da nichts war, dass das fehlgeleitet war.
Kriegst sie nicht hin, weil das heißt, dass sie da auch so völlig umsonst diese Jahre ihres Lebens da gegeben hat. Also
I sacrifice my life for my country to ensure that this shit wouldn't happen again.
Und fast so ein bisschen wie Mr. X.
Am I a victim? Yeah, I'm a victim of my own government.
Schiebt sie ihrer eigenen Regierung die Schuld zu.
Because I did a lot for my country.
Sie, die ihr Leben dem Kampf gegen den Terrorismus gewidmet hat, muss jetzt mit ansehen, wie einer der Oberterroristen ihrer Meinung nach laufen gelassen wird. Und das war schon schlimm genug, aber dann kam der richtige Hammer, kam dann.
I heard rumors of the movie.
Mr. Salahi, would you please raise your right hand and repeat after me?
Hollywood hat Mohamedous Buch verfilmt.
The prosecution won't show us the evidence they have against you. It's all redacted.
Und zwar mit den größten Stars, mit Jodie Foster, Benedict Cumberbatch.
Suspicions and associations. I am innocent.
Regie von Kevin MacDonald, Oscar-Preisträger.
I'm not just defending him, I'm defending the rule of law.
The Mauritanian.
I was like, what the fuck, man?
Und sie hat es gesehen und dachte, was zur Hölle ist hier los?
I got so heated, like my body temperature rose, my blood pressure rose, because I'm like, how on earth are we going to allow a known Al-Qaeda terrorist who recruited three of the four hijackers, who knew about 9/11, who knew about the LAX plan for the Millennium bombing, who knew all of these things to be in a movie that they want to win an Oscar on? What the fuck has this world come to?
Wenn du in der Wohnung, also so in den Haus von ihr gehst und wenn du siehst sozusagen diese Militaria, dieses so militärische Zeug, was sie da hat, wie sie heute irgendwie, also wie heißt das, Ersatzlehrerin arbeitet, also sie gibt einen unglaublich traurigen, einsamen Eindruck, wenn du da bist bei ihr.
Ja, ging mir genauso. Auch Mr. X hat natürlich mitgekriegt, dass dieser Film entsteht.
When I watch the trailer, there's a scene where
da gibt es diese Szene, als Jodie Foster, die spielt Mohamedous Anwältin, zusammen mit ihrer Kollegin zum ersten Mal nach Guantanamo fährt, um Mohamedou kennenzulernen.
They're walking into the cell or the booth and
we wish to represent you.
We are.
Und dann betreten die beiden Frauen so einen Verhörraum. Der ist total dunkel, bis auf so einen kleinen, schmalen Lichtstrahl, der da reinfällt. Und man sieht so, wie Mohamedou sich von hinten aus dem Dunkel nach vorne lehnt, in den Lichtstrahl hinein und so nach oben guckt.
Very like heroic looking almost.
Und es ist halt so ein typisches Hollywood-Bild, also die Inszenierung eines Helden. Als Mr. X das gesehen hat, hat er gewusst, okay, jetzt hat Mohamedou gewonnen.
He's no hero.
Auch Mr. X glaubt immer noch, dass Mohamedou tatsächlich ein Terrorist war.
So it bothers me that the narrative is very one-sided.
Das Krasse an dieser Geschichte, John, finde ich, ist, irgendwie hängen diese Leute immer noch daran fest. Die sind im Kopf im Prinzip nie weggekommen aus Guantanamo.
Die sind noch im 2003 drin.
Und aber wenn man sich jetzt heute anschaut, wie es diesen Menschen geht, also Mr. X mit seinen Albträumen und Sydney, wie sie da zerbrochen ist letztlich an diesem Fall, man kann fast den Eindruck haben, auf eine krasse Art und Weise geht's Mohamedou, dem eigentlichen Opfer in dieser Geschichte, heute am besten von all denen.
Ist so. Wenn man die vergleicht, es geht Mohamedou definitiv besser.
Ja, wenn man auch sieht, welche Erfolge er gehabt hat seit seiner Freilassung. Ne? Also das Buch, der Film, die vielen Unterstützer, die er gewonnen hat überall auf der Welt. Und auch im Privaten. Also er hat geheiratet, eine amerikanische Menschenrechtsanwältin, die er kennengelernt hat, weil sie in Guantanamo gearbeitet hat. Mit der hat er auch einen Sohn. Und ja, ich glaube, man kann auch sagen, er ist ein sehr wohlhabender Mann geworden in Mauretanien.
Er ist angesehen, er wird da von Menschenrechtsorganisationen häufig eingeladen. Also sein zweites Buch ist jetzt erschienen, ein Roman, den er geschrieben hat und so. Ihm geht's in der Tat sehr gut.
Das sind sozusagen die äußeren Faktoren und auch man hat auch den Eindruck, wenn man mit ihm spricht, emotional, klar, ich meine, man merkt, dass da was war in der Vergangenheit, aber man hat das Gefühl, er kommt klar. Emotional. Und das finde ich interessant, weil er ja diese Vergebungsstrategie eben hat. Ne? Wir haben das in dieser Folge gehört. Am Anfang wollte er Rache, aber dann hat er irgendwann gemerkt, nee, das ist für meinen eigenen Seelenfrieden nicht gut, dieser Gedanke an Rache, sondern ich muss vergeben. Ich muss genau das Gegenteil machen.
Das ist auch so eine Zeitfrage, also für ihn. Diese Rachenummer dann, oder dieses da in der Vergangenheit stehen, das dauert zu lange und so alles. Also irgendwie, also er guckt schon richtig nach vorne, ne?
Ja. Er guckt so nach vorne und er will jetzt noch einen Schritt weitergehen. Deswegen müssen wir jetzt drüber sprechen, was du auch mit dem Film geschafft hast. Als Mohamedou dann nämlich wieder zu Hause war aus Guantanamo, hat er für sein Buch, das mittlerweile erschienen war, ja ein neues Nachwort geschrieben. Und in diesem Nachwort, ich habe es nochmal mitgebracht hier, vielleicht in diesem Nachwort schreibt er als letzten Satz Folgendes.
The doors of my house are open. Also,
er muss sie die treffen.
Er will sie begegnen. Er will die in die Augen gucken.
Und John, du hast, nachdem du sie dann gefunden hattest, diese Folterer, hast du gefragt, wollt ihr diese Einladung annehmen?
Ja.
Und was haben sie gesagt?
Einige haben ja gesagt.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Danke an Sven-André Köpke, Christoph van der Werf, Jonas Lasse-Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.